Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Wir wollen uns heute wieder größte Mühe geben, Sie mit dieser Sendung bei Laune zu halten. Denn was Sie empfinden, das wissen wir nicht. Dazu bräuchten wir vielleicht eine Software, die gerade in China an Schulen getestet wird. Mittels Gesichtererkennung erkennt man bei den Schülern Langeweile und stellt dann das Lernprogramm entsprechend um.
Und das ist nur eine Art und Weise, wie Kinder getrackt, vermessen und überwacht werden. Und darum geht es heute hier bei Breitband mit Markus Richter
und Theresa Sickert.
Und außerdem beschäftigen wir uns damit, wie künstliche Intelligenz jetzt auch Einfluss auf internationale Beziehungen nehmen soll und welche Konsequenzen das vielleicht für die Außenpolitik bedeuten könnte. Vielleicht geht es ja so richtig James Bond-mäßig zu.
Also wir streifen Ihnen auf jeden Fall dieses Geheimagentengefühl heute über, indem wir unseren Autor zulauschen, der für einen Tag Zugangsberechtigter beim BND sein durfte.
Vorher gibt es noch Musik vom anarcho-surrealistischen Musik- und Performance-Projekt Laut Fragen aus Österreich. Sie sind zurück, wenden Sie sich gegen Rechtspopulismus und idiotäre Bewegungen, wie Sie sagen, und deren Neuverkleidungen der immer gleichen Intoleranz.
Sie sind zurück. Sie sind zurück. Sie sind zurück
auf der Bühne.
Jetzt werden wieder die Kulissen geschoben.
Sie sind zurück.
Arroganz auf den Sockel gehoben.
Sie sind zurück.
Ihre Haut ist so glatt wie ihr Charakter.
Sie sind zurück.
Kaum zu fassen, frisch gelackt. Doch
sie sind zurück.
Sie tragen Masken vor vernarbten Fratzen.
Sie sind zurück.
Bloß nicht an der Fassade kratzen.
Sie sind zurück.
Was ist denn das für eine Inszenierung?
Sie sind zurück.
Übermenschenidealisierung.
Sie sind zurück.
Ewig dem ewig gestrigen treu.
Sie sind zurück.
Breitband-Topic.
Digitale Überwachung gehört zu den größten Themen dieser Sendung, unserer Zeit. Man könnte sagen, sie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und macht selbst vor den Kleinsten nicht Halt, den Kindern.
Eltern beispielsweise können viele Lebensaspekte ihres Nachwuchses digital kontrollieren und so wird das erste eigene Handy zum Spion im Schulranzen. Und das ist längst noch nicht alles.
Und es gibt ja immer auch, und das ist ja vielleicht ganz gut. Aber wie gut ist es wirklich? Matthias Finger hat sich mal einige Überwachungsmöglichkeiten für Kinder angeschaut.
Die
permanente Überwachung der kleinen Scheißerchen ist ein richtig gutes Geschäft. Dank GPS lassen sie sich jederzeit mit sogenannten Parental Control Apps orten. Eine Helikoptermutter erklärt.
Also ich musste das erst auf meinem Handy installieren und auf dem Handy von meinem Kind. Und jetzt sieht man hier so eine Karte wie bei Google Maps. Und hier ist so ein Umfeld markiert, das nennt man Geozaun. Und wenn das Kind jetzt aus diesem Umkreis sich bewegen würde, dann würde man eine Alarmfunktion vom Handy bekommen.
Eltern werden in die Grundlagen der Spionage eingeführt, à la James Bond. Bei manchen Apps können sie auch über das Handymikrofon mithören, was der Nachwuchs so treibt. Überwachung total. Interessant. Und Kinder ohne Handy bekommen einfach einen wasserdichten GPS-Tracker für 70 Euro in die Jackentasche. Ähnliche Modelle gibt es übrigens auch für Senioren und Haustiere. Wir sind alle ohne elektronische Fußfesseln groß geworden. Heute aber legt sich eine Überwachungsstruktur wie ein Netz übers Land. Schließlich wird die Gefahr für die Brut ja auch immer größer. Denkste.
Sind Kinder heute mehr gefährdet? Das BKA führt eine Statistik. Die Zahl sogenannter Kindesentziehungen ist in den letzten 10 Jahren konstant geblieben. Durchschnittlich passieren 2000 solcher Fälle pro Jahr. Aber die größte Gefahr kommt nicht vom unbekannten Fremden, sondern fast ausschließlich aus dem eigenen Umfeld.
Berichtet das WDR-Magazin Markt. Unkontrollierte Freiräume, die Kinder zur Entwicklung brauchen, verschwinden. In den Staaten werden 16% aller Teenager so überwacht. Andere Apps kontrollieren ihr Verhalten im Netz. Selbstständige Persönlichkeiten entwickeln sich nicht in einem Klima der permanenten Angst. Dabei kann Überwachung auch positive Folgen haben. Forscher der Uni Shanghai setzen Schüler vor Rechner und lassen sie dort Aufgaben lösen. Kameras filmen dabei den Gesichtsausdruck der Kinder. Computer errechnen ihre Stimmung.
Ist das Kind gelangweilt, könnte ja der nächste Inhaltsstoff vielleicht ein bisschen eher spielerisch sein. Ist das Kind sehr aufmerksam, sehr konzentriert, bearbeitet es die Aufgaben schnell, wäre es wünschenswert und zielführend, wenn, Stichwort Adaptive Learning, halt eben der Lerninhalt vielleicht komplexer wird, schwieriger wird und schon auch vielleicht schneller ist als der Klassendurchschnitt.
Professor Christoph Igel vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz hat an dem Projekt mitgearbeitet. EdTech, also Educational Technology, macht Lernen im Turbogang möglich, so die Hoffnung. Aber vielleicht auch die Dystopie?
Ob nun also digitaler Käfig oder große Chance, das haben wir mit der Medienpsychologin Astrid Karolus von der Universität Würzburg besprochen.
Und von ihr wollten wir wissen, ob es solche Parental Control Apps gibt, weil es geht und dann nimmt man es einfach mit, oder steckt dahinter so ein ganz krasses erweitertes Kontrollbedürfnis von Eltern?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass Eltern Kinder ja schon immer beaufsichtigt haben. Also wenn wir jetzt an die Offline-Welt denken, es gab schon immer die Idee zu gucken, wo ist das Kind gerade, was macht das Kind, geht es ihm gut? Und wenn wir jetzt mal an die Medienwelt denken, dann ist das Kind heutzutage ja auch da unterwegs, in diesem Internet, vielleicht sogar allein. Und da wiederum besteht nun auch ein großes Interesse von Eltern zu schauen, was machen eigentlich meine Kinder, was macht mein Kind mit den Medien. Und das war nun früher, wenn wir vielleicht an unsere eigene Kindheit denken, einfacher. Also da gab es einen Fernseher, den konnten Eltern an- und ausschalten, der stand vielleicht sogar im Wohnzimmer. Das heißt, die Eltern haben mitbekommen, was die Kinder mit diesen Medien machen. Plus, was im Fernsehen kam, beispielsweise im Kinderprogramm des ZDF, ging ja auch dadurch Kontrollinstanzen. Also man darf da nicht alles zeigen. So. Und das ist jetzt im Internet ganz anders. Das Kind ist alleine unterwegs. Es gibt nicht mehr den Familiencomputer, sondern jedes Kind, fast jedes, hat ein eigenes Smartphone, surft damit alleine durchs Internet. Und in diesem Internet gibt es eben diese Qualitätskontrollen wie beim klassischen Fernsehen so gut wie gar nicht. Das heißt also, das Kind kann alles Erdenkliche an Inhalten dort alleine konsumieren. Und dass das wiederum Eltern nervös macht und dass sie da versuchen, irgendwie wieder Herr und Frau der Lage zu werden, also das Ganze möglichst einzuschränken, möglichst zu kontrollieren, das ist dann letztendlich genauso wie früher, nur dass es jetzt in dieser medialisierten Internetwelt passiert.
Aber was hat das für Folgen für das Kind? Also wenn ich als Kind einer permanenten digitalen Kontrolle ausgesetzt bin, das im Zweifel sogar weiß, also dass meine Eltern überwachen, was ich tue oder auch überwachen, wohin ich mich bewege. Was für einen Einfluss kann das auf das Kind haben?
Also wir haben ja jetzt diesen Begriff der Helikoptereltern, der sich ja teils auch auf die Offline, vielleicht sogar auch auf die Online-Welt bezieht, auf jeden Fall diese Idee, dass Eltern immer so über ihren Kindern schwirren und versuchen irgendwie aufzupassen und zu unterstützen. Und das kann für ein Kind natürlich in irgendeiner Weise einschränkend wirken. Aber wenn man jetzt überlegt, gerade was die Bedienung von Apps beispielsweise oder von Software, von Technik, von Computern anbelangt, sind ja Kinder relativ gut. Das heißt also, wenn eine App installiert wird, was unter bestimmten Voraussetzungen ja durchaus sinnvoll sein kann, da Inhalte zu blockieren und zu gucken, dass kleine Kinder nicht zufällig auf pornografische oder gewalthaltige Seiten stoßen. Aber ab einem bestimmten Alter, und das Alter ist vielleicht für Eltern erschreckend jung, können Kinder das dann auch wieder umgehen und schwuppdiwupp sind sie wieder alleine unterwegs.
Aber jetzt könnte man auch umgedreht vielleicht sich fragen, die Kontrolle früher war so eine Mischung aus indirekter Gremienkontrolle, wie Sie es beschrieben haben, und so einer indirekten Kontrolle durch öffentlichen Raum. Also der Fernseher steht im Wohnzimmer, ich gucke dem Kind nicht die ganze Zeit über die Schulter, aber ich bin halt da. Mhm. Jetzt ist die so ganz, ganz, ganz lückenlos. Und ist das denn vielleicht in der Entwicklung irgendwie schädlich, wenn man immer beobachtet ist und nie so einen Freiraum hat, also nie alleine durch die Wiese streunt oder nie alleine etwas macht in einem medialen Kontext?
Also ich bin immer bei diesen Sachen ein bisschen vorsichtig und würde dann immer gern schauen, wie sieht denn das momentane Freizeitverhalten beispielsweise von Kindern aus? Und da ist Offline-Spielen, also tatsächlich mit anderen Kindern draußen in dieser verrückten Welt, durchaus noch Teil von Kindheit. Und wir vergessen das dann so ein bisschen und denken, die sind nur noch online. Vielleicht sind wir da selber in unserer Wahrnehmung ein bisschen verzerrt, dass es gar nicht so dieses Entweder-Oder ist und dass Kindheit und auch Leben generell auch heute ja noch offline stattfindet.
Aber natürlich habe ich trotzdem vielleicht den Tracker in der Tasche, auch wenn das Kind draußen offline spielen ist.
Ja, also durchaus. Also das ging ja tatsächlich auch mit den Handys, wenn wir uns erinnern, los, dass es irgendwann für Eltern eine gute Idee wurde, das Kind ja immer erreichen zu können. Allerdings, und da müssten wir wirklich einmal gucken, wie ist das denn? Also sitzen heutzutage 2018 alle Eltern immer vor Monitoren und beobachten über so einen GPS-Tracker, wo das Kind gerade ist. Also ist das so? Was ich andeuten will, ist ja, da gibt es Möglichkeiten und ja, zum Teil werden die genutzt, aber es ist ja längst nicht so flächendeckend, sondern vielleicht neigen wir da auch ein bisschen zur Übertreibung.
Jetzt könnte man auch sagen, diese Technologien, also gerade wenn sie auch dann darum gehen, dass man besser oder schneller oder effizienter lernen kann, dienen dazu, vielleicht auch von Helikoptereltern gerade gewollt, das perfekte Kind zu schaffen, Software unterstützt, den besten Menschen zu machen. Ist das was passiert?
Ja, also auch da die Idee, dass Eltern irgendwie das Beste, was auch immer das ist, aber das Beste für ihre Kinder wollen, kennen wir ja. Es gibt so je nach Gruppen in dieser Gesellschaft ganz unterschiedliche Ideen von, was das Beste so ist. Aber eine Idee, die sich irgendwie recht hartnäckig hält, ist, das Kind mit allerlei Kompetenzen auszustatten. Sei es jetzt irgendwie Sport, Musik, Wissen, schulische Leistung, also sowas. Und in die Richtung kann Software natürlich eingesetzt werden. Dass man also sagt, ich möchte, dass mein Kind beispielsweise eine Fremdsprache lernt oder es ist vielleicht nicht so gut in Mathematik und ich möchte nun auch mit Technik da nachhelfen. Das wiederum scheint eine Idee zu sein, der viele Eltern zumindest jetzt nicht vollkommen ablehnend gegenüberzustehen scheinen.
Um das vielleicht mal zu erweitern, also was für Züge das annehmen kann, in einem Pilotprojekt in China wird mittels Gesichtserkennung erfasst, ob ein Kind Langeweile beim Lernen hat und dementsprechend wird das Lernprogramm dann für das Kind angepasst. Was halten Sie denn von so einer Technologie vor dem Hintergrund, dass in China Social Scoring auch betrieben wird?
Auf der einen Seite, wenn ich jetzt erstmal nur die Software nehme, die Idee, dass Software auf den Lernstand des oder der Bedienerin reagiert, die wird da sozusagen noch einen Schritt weiter getrieben, indem nun neue Parameter eingesetzt werden. Also nicht mehr das schlichte Fehlverhalten oder die Antwortreaktion, sondern eben auch über Mimik und Blickbewegung geschaut wird, ob das Kind da womöglich Anzeichen zulässt, ob es das versteht oder ob die Aufgaben zu leicht sind oder zu schwer. Und auch da Also je nachdem, wo wir das einsetzen, in welchem Umfeld und wofür, kann das ja eine gute Idee sein.
Naja,
also
aber da muss ich tatsächlich in diesem Fall sagen, es wird ja eben gerade in Kooperation mit China eingesetzt. Ja. Und dort wird ganz konkret an einem Social Scoring System gearbeitet, wo ein Mensch einen Punktewert zugeschrieben bekommt, der über seine Position in der Gesellschaft entscheidet. Und der Verdacht, dass da genau solche Daten bereits ab frühestem Kindesalter mit benutzt werden, liegt doch sehr nahe.
Der Verdacht liegt auf jeden Fall nahe. Und wenn wir so ein Szenario skizzieren und das da ableiten, dann ist das für uns und aus unserer gesellschaftlichen Perspektive tatsächlich problematisch. Und da würden ja hier bei uns in unserem System Mechanismen greifen, die das verhindern würden, beziehungsweise die Öffentlichkeit würde da womöglich anders drauf reagieren als in dem System, was wir in China haben.
Aber stehen wir nicht genau vor so einer Entwicklung, auch wenn man sicherlich jetzt Deutschland und China nicht vergleichen kann, aber wenn wir also in unsere Kindheit zurückgehen, da wurden noch nicht von Kindesbeinen auf Daten über uns gesammelt. Heute ist das durchaus möglich und auch Alltag, dass also Daten auch schon im Kindesalter gesammelt werden und die sind natürlich nicht zwangsläufig nur dafür da, um das Wohl der Kinder zu fördern.
Ja, also das ist mit Sicherheit so. Also wenn wir überlegen, allein was wir selber für Daten bereitstellen, also was wir selber in Social Media Anwendungen posten, was Eltern auch über ihre Kinder dort preisgeben, also wo ja irgendwie wahrscheinlich ab der Schwangerschaft an, aber dann spätestens ab der Geburt sehr viele Eltern sehr viel Bilder, sehr viel Informationen dort in Hände geben, die ja auch nicht so richtig klar sind, was eigentlich diese Großkonzerne mit den Daten machen, dann würde ich in der Tat sagen, das ist anders als früher, definitiv, und auch anders als in jüngster Vergangenheit und es wird immer mehr. Und hier ist es natürlich eine Aufgabe zu überlegen, wie wollen wir als Gesellschaft mit sowas umgehen? Auch wie wollen wir eigentlich selber mit unseren Daten umgehen? Ich glaube, da sind wir auch noch nicht so ganz am Ende unserer persönlichen Kompetenzen auch. Denn eins, finde ich, darf man bei dieser Software tatsächlich nicht vergessen. Wenn Sie ein Szenario skizzieren, wie Sie es jetzt gerade für China skizziert haben, dann sind genau die Probleme, die Sie angesprochen haben, auch aus meiner Perspektive mehr als virulent. Wenn wir auf der anderen Seite ein Szenario diskutieren, wo man dem Kind eine Lernsoftware bietet und mit dieser Lernsoftware abgesichert, datenschutzsicher, eine Lernumgebung schaffen, wo das Kind individuell mit einem Programm interagieren kann, dann haben wir eine andere Situation. Und da müssen wir einfach gucken, wo genau wird die Technik wie eingesetzt und wie wollen wir das und wie wollen wir es auch nicht.
Jetzt könnte man, und das vielleicht noch als abschließender Hinweis an Eltern, die sich mit dem Thema beschäftigen, ja auch vermuten, dass es für den Einsatz einer solchen Software in der eigenen Familie zwei Gründe gibt, oder zwei Motivationen vielleicht. Der eine ist tatsächlich, es gibt neue Möglichkeiten und man kann damit besser fördern oder unterstützen oder beibringen. Und die andere ist, Erziehungskompetenz, die ich selber nicht habe, wird externalisiert und dann kann jemand Geld damit machen, dass er mir Dinge verkauft, die es einfacher machen, das Kind zu beobachten oder wie auch immer. Wie würden Sie denn sagen, kann man als Eltern unterscheiden, auf welchem Pfad man gerade ist? Also wie trifft man da die richtige Entscheidung, dass man tatsächlich die Technologie nur benutzt, die unterstützend wirkt?
Schwierige Aufgabe und ich glaube, dass wir hier dann aus meiner Perspektive ganz nah an dem Kern sind, wo wir uns Fragen stellen müssen, wie wir damit umgehen wollen. Also wenn da jetzt privatwirtschaftliche Unternehmen unterwegs sind und Software konzipieren, da bin ich so ein bisschen skeptisch mal bei so Unternehmen, die sich dann irgendwie im Bildungssektor plötzlich hervortun. Warum tun die das? Haben die irgendwelche Interessen? Ah, okay, die wollen vielleicht Geld verdienen. Dann könnte man ja auf die Sachen nochmal ein bisschen anders schauen. Also tatsächlich zu überlegen, wer bietet mir hier eigentlich gerade was an?
Neue Software für Kinder ersetzt also nicht Digitalkompetenz von Eltern.
Schön wäre es, wenn wir da auch einfach mal ein Update machen könnten und dann wären wir alle ein bisschen besser. Nein, aber tatsächlich ist es genau das. Wir kriegen ganz viel angeboten in diesem Internet. Nur keiner entscheidet jetzt für uns, was ist eigentlich gut und was sollte ich eigentlich mit meinem Kind tun? Und da wiederum anzusetzen, ist, glaube ich, die zentrale Idee, dass wir selber kompetenter werden, als Gesellschaft kompetenter werden, aber eben auch als individuelles Elternpaar und als Eltern individuell kompetent werden, das einzuschätzen.
Astrid Karolus von der Universität Würzburg, vielen Dank für das Gespräch. Und mir geht's ja ganz ehrlich so, wenn ich also von solchen Helikoptereltern höre, die völlig hysterisch sind, was ihre Kinder tun, was sie machen und dann versuchen, alles zu überwachen, was so geht, dann kann ich das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, diese Kontrollwut oder diese übersteigerte Angst. Auf der anderen Seite, ich habe halt keine Kinder, vielleicht ist es auch eine Angst, die ich einfach nicht so nachempfinden kann.
Naja, wenn man mit Kindern zusammenlebt, dann ist das schon, also dann ist es nicht so, dass man auf einmal denkt, ja, alles überwachen, aber die Motivation rückt in die Verständnisnähe. Also man kann dann nachvollziehen, wie man überhaupt auf diesen Gedanken kommt. Da so einen kleinen Menschen jetzt, also schickt man den jetzt eine halbe Stunde lang unüberwacht durch diese Stadt und dann muss man sich, wenn man der Ansicht ist, dass Technologie zu viel Überwachung schädlich ist, tatsächlich ganz bewusst dafür entscheiden zu sagen, so nein, es muss diesen Freiraum geben und es ist vielleicht keine gute Idee.
Und vielleicht eine Aufgabe für Eltern jeden Tag, dann doch zu sagen, ich nehme die App jetzt nicht.
Das steht zu befürchten und ist aber auch wünschenswert. Here's Blood on the Ceiling von Keywords.
Blood on the ceiling, blood on the floor. For we wanna leave, now's the time to go. Thought I'd be happy, thought I'd be cool. Don't want it like this, life is a road. Here we go again. Another evening on the weekend. Here we go again. Another night in which we're just meeting. Beer and dough with friends. The anthem, forget yourself and just drink. Here we go again. Whatever happens tonight, we'll sink. Rain falls down. Rain falls down. Blood on the ceiling, blood on the floor. For we wanna leave, now's the time to go. Thought I'd be happy, thought I'd be cool. Don't want it like this, life is a road. Now we're just so bad to get a piece of light in this shitty life. Local bar so bad. Some kind of action would be a satisfaction. So we go out with a slighted smile. All the booze we bought almost cleared the aisle. Now what dizzy thoughts, trying to make things right. We kinda fucked up bad and it became a fight. Never thought that it'd be me that would live that life at only 15. But as we all can see, things don't always end up the way it seems. Rain falls down. Rain falls down. Blood on the ceiling, blood on the floor. All we ever need now, some kind of hope. Hours of showers that blow and go. Life is devoured, can't just go home. Some weeks have passed and all days go fast. But every chilly feeling pile up in stacks. Why am I the only one who can't just relax? Well, all the mess is gone was to get my glass and go down. Here we go again. Fuck, okay, alright, I won't pretend. Dear, it's you, Ben. I really fucking hope this the fucking end. Never thought that it'd be me that would live that life at only 15. But as we all can see, things don't always end up the way it seems. Rain falls down, rain falls down. Blood on the ceiling, blood on the floor. There's no escaping, cops at the door. Thought I'd be happy, thought I'd be cool. Don't want it like this, life is so broke. Blood on the ceiling, blood on the floor. Just wanna leave now, just wanna go. Said we were leaving, so you took a smoke. Spiced up, stop breathing, overdose.
Die Keywords kommen aus Stockholm, heißen Jesper und Jonathan Westlin und erzählen in dieser Piano-Ballade die Geschichte eines außer Kontrolle geratenen Drogenabends. Daher auch der zur ruhigen Musik scheinbar unpassende blutrünstige Name des Tracks Blood on the Ceiling.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die hat uns heute Tim Wiese mitgebracht. Hallo.
Hallo.
Wie oft verlangen Behörden von E-Mail-Anbietern Zugang zu deren Kundendaten? Dazu gibt es so gut wie keine Angaben, mit wenigen Ausnahmen.
Eine Ausnahme ist Posteo. Der E-Mail-Dienstleister veröffentlicht einmal im Jahr einen sogenannten Transparenzbericht. Tim, diese Woche gab es die neuen Zahlen. Wie sahen die aus?
Insgesamt 48 Mal haben im vergangenen Jahr Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste bei dem deutschen E-Mail-Anbieter angeklopft, wobei sich die Nachrichtendienste wohl vergeblich bemüht haben. Ohnehin hat das Unternehmen nur 3-mal Inhaltsdaten herausgegeben. Hier lagen korrekte richterliche Beschlüsse vor. Das ist anscheinend eben nicht die Regel. 42% der Ersuche waren nämlich rechtswidrig, also Verstöße gegen das Datenschutzgesetz oder ohne Rechtsgrundlage. Mit dem Transparenzbericht verbindet Posteo in diesem Jahr eine Forderung. Alle Unternehmen sollten verpflichtet werden, über die Zahl von Behördenanfragen und den Umgang damit Auskunft zu geben. Das könnte die demokratische Kontrolle über die Überwachungsgesetze in Deutschland stärken, meint das Unternehmen.
Nicht immer sind die Behörden ja auf die Kooperation von Anbietern angewiesen. Diese Woche wurde ja auch ein Weg bekannt, wie Ermittler problemlos selbstständig auf WhatsApp-Kommunikation zugreifen können.
Ja, mithilfe eines Spionageprogramms, das von den Virusspezialisten der Firma Kaspersky entdeckt wurde. WhatsApp wirbt ja eigentlich damit, dass die Kommunikation über den Messenger verschlüsselt ist. Die Schnüffelsoftware umgeht das aber einfach. Sie schneidet mit, was auf dem Handy-Display angezeigt wird und irgendwie nach Textnachricht aussieht. Außerdem ermöglicht der Trojaner einen Zugriff auf das Mikrofon des infizierten Handys. Die Kaspersky-Leute sprechen von einem der mächtigsten Spionageprogramme, das ihnen jemals untergekommen ist.
Da sieht man mal wieder, es nützt die beste Verschlüsselung nicht, wenn das Gerät selbst kompromittiert ist. Nicht heimlich, aber ganz offiziell gab es in dieser Woche eine Verkündung, die viele erstaunt hat, und die kam von Deutschlands erfolgreichsten YouTuber.
Hallo, mein Name ist Gronkh und ich bin jetzt 2 Fernsehsender.
Okay, aha. Das ist eine Person, 2 Fernsehsender. Was genau ist da los?
Ja, also vielleicht zum Hintergrund. Gronkh, der eigentlich Erik Range heißt, ist ein sogenannter Let's Player. Er filmt sich sehr erfolgreich beim Zocken von Computerspielen und lässt andere dabei zugucken. Bei YouTube haben 4,7 Millionen Nutzer seinen Kanal abonniert und er streamt unter anderem auch noch live auf dem Portal Twitch. Weil er das eben regelmäßig macht, meinte die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, dass er dafür eine Rundfunklizenz braucht. Aus Angst vor einer teuren Auseinandersetzung vor Gericht hat Range nachgegeben und besitzt jetzt tatsächlich diese Genehmigung für seine beiden Twitch-Kanäle. Damit gelten für ihn auch die gleichen Regeln wie für Fernsehsender, zum Beispiel im Jugendschutz und bei der Werbung. In einem Video-Statement bei YouTube hat Gronkh klargestellt, dass er nicht so richtig begeistert ist.
Ich bin immer noch der Meinung und ich werde immer noch alles dafür tun, dass wir diese Regulierungswut hier in Deutschland nicht brauchen, denn ich bin der Meinung, dass es uns in einer Konkurrenz, sage ich mal, in einer internationalen Konkurrenz weit, weit, weit zurückwirft. In Sachen Internet sind wir nicht unbedingt der Vorreiter und wir sorgen momentan dafür, dass wir es immer weniger werden.
Ja, wenig Begeisterung hat bei vielen auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ausgelöst. Letzte Woche haben wir auch ausführlich darüber berichtet. Also, dass Plattformen wie YouTube oder Facebook rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen müssen, sonst drohen eben Geldstrafen. Wir haben Kritiker auch dazu zu Wort kommen lassen,
die jetzt zum Beispiel, die eben sagen, man sollte das eben nicht den Unternehmen unterlassen, sondern unterscheiden, was rechtskonform ist und was nicht rechtskonform ist.
Weil dann halt sozusagen Kapitalinteresse darüber kontrolliert. Kurz sah es jetzt so aus, als gäbe es ein unerwartetes Opfer des Gesetzes, nämlich Satire im Netz. Das hat zumindest die Street-Art-Künstlerin Barbara befürchtet. Wie hat sie das denn begründet?
Ja, mit konkreten persönlichen Erfahrungen. Fotos von Barbara sind wahrscheinlich den meisten schon einmal im Netz begegnet. Sie wird ja auch gerne als die deutsche Banksy bezeichnet, wobei ich es persönlich immer schwierig finde, wenn jemand der Deutsche irgendetwas ist. Sagen wir so, Barbara macht sehr eigenständig Kunst im öffentlichen Raum, ergänzt zum Beispiel Verkehrsschilder um Details wie Bikinis, sodass ein neuer witziger Kontext entsteht. Fotos von den Aktionen wurden aber jetzt mehrfach von Facebook und Instagram gelöscht. Zum Beispiel eins, das zeigt, wie Barbara unter eine Nazi-Parole an einer Wand einen Papierkaktus geklebt hat. Dazu den Spruch, und wenn ein blöder Wicht etwas super Doofes spricht, dann hole ich einen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Gelöscht wurde das Bild von Facebook mit einem Verweis auf die Gemeinschaftsregeln. Barbara hat das auf ihrer Facebook-Seite öffentlich gemacht und damit in dieser Woche ein großes Echo ausgelöst, viele Solidaritätsbekundungen erhalten. Tja, und die Geschichte hat tatsächlich ein Happy End, zumindest vorläufig. Von Facebook kam nämlich eine Entschuldigung. Die Beiträge seien versehentlich gelöscht worden und inzwischen sind sie auch wieder zu sehen.
Und daran sind auch in Anführungszeichen die Nutzer schuld. Die haben nämlich dabei geholfen, also Facebook auch das zu erkennen. Und kein Scherz, User sollen künftig auch im Kampf bei Fake News helfen.
Ja, das hat Facebook-Boss Mark Zuckerberg gestern angekündigt, dass man eben User in Zukunft fragen will, ob sie Nachrichtenquellen kennen und ob sie diese dann auch glaubwürdig für glaubwürdig halten würden. Und Stefan Plöchinger vom Spiegel, der hat dazu schon getwittert, ich sehe schon das neue Buzzword Social Credibility Optimization, formerly known as Journalism, I hope.
Also die soziale Kredibilitätsoptimisation kam diese Woche von Tim Wiese. Vielen Dank. Falls Sie noch mal wenig tiefer in die Themen eintauchen wollen, finden Sie die passenden Links auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Dort gibt es auch die nächste Netzmusik zum Download, die aus Chicago kommt.
Und dort kommen die Devons her, die so retro sind, dass sie ihre jüngst veröffentlichte EP in Stereo Where Available genannt haben. Die vierköpfige Band ist deutlich geprägt vom R&B-Sound der 1960er Jahre.
Die Rollenbilder scheinen sie aber modernisiert zu haben. In Think I'm Falling in Love wird die Angebetete deswegen gepriesen, weil sie schlau, wissenschaftlich und so unwiderstehlich intellektuell ist.
No, I am a man. I get so tired. Girls who look good, but never think before they speak. I don't care what they I don't care what they sing on the TV screen, and that's what I like about you. You're a well-lit kind of girl, and you think things through, and I know.
Breitbandbesprechung.
Künstliche Intelligenz ist heutzutage ein omnipräsenter Begriff, der gefühlt in jeder Diskussion über Digitalisierung vorkommt. Und jetzt hat es auch die deutsche Außenpolitik erwischt.
Schuld ist die Stiftung Neue Verantwortung. Das ist eine aus Spenden von anderen Stiftungen und Unternehmen finanzierte Institution, die die deutsche Politik beim technologischen Wandel beraten und unterstützen will. Und die hat jetzt ein Papier zu eben künstlicher Intelligenz und Außenpolitik veröffentlicht.
Stefan Heumann ist Politikwissenschaftler, Vorstandsmitglied der Stiftung und einer der Herausgeber des Papiers. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was diese beiden Themen miteinander zu tun haben.
Und als erstes wollten wir dann wissen, was überhaupt gemeint ist, wenn in dem Papier von künstlicher Intelligenz gesprochen wird, denn von der selbstständig denkenden Computerentität aus Science-Fiction-Filmen ist die sogenannte Künstliche Intelligenz halb hin oder her ja noch sehr weit entfernt.
Das fängt natürlich erstmal an mit einfachen algorithmischen Systemen, die versuchen, Sinn aus diesen Daten herauszulesen, Muster zu erkennen und natürlich in einer erweiterten Stufe auch ihre Erkenntnisse zu verbessern. Das heißt, dass da auch ein Feedback drin ist, dass die Algorithmen auch lernen aus ihrer Auswertung und sich weiterentwickeln und sich dafür auch gewisserweise auch unabhängig werden von ihren Entwicklern. Da hat man ja schon erste Probleme, dass Entwickler von solchen algorithmischen Systemen nachher gar nicht mehr genau verstehen, was diese Algorithmen machen und wie sie Entscheidungen treffen, weil die jetzt schon über längere Zeiträume riesige Datenmengen ausgewertet haben und daraus Schlüsse gezogen haben, und wie die jetzt genau funktionieren, wird gar nicht mehr verstanden. Und ich denke, da sind wir so an Grenzbereichen rein, wo es künstliche Intelligenz wird, wo sozusagen algorithmische Systeme sich auch so ein bisschen der Kontrolle des Menschen entziehen.
Das Paper dreht sich ja um künstliche Intelligenz im Zusammenspiel mit der Außenpolitik. Warum genau das Thema Außenpolitik?
Die Außenpolitik, gerade auch in Deutschland im Auswärtigen Amt, hat ja so ein bisschen die Internetrevolution verschlafen. Und dann sehr spät gemerkt, oh, die Menschen kommunizieren ganz anders, die kommunizieren über soziale Medien, das verändert auch internationale Beziehungen. Auf einmal können im Internet geheime Informationen veröffentlicht werden, es entbrennen ganz neue Debatten, zum Beispiel die Debatte um WikiLeaks, da ging es ja auch um die Außenpolitik der Vereinigten Staaten, es entstehen ganz neue Diskurse und haben dann sehr spät angefangen, versucht das zu verstehen, haben sozusagen entwickelt so digitale Diplomatie-Ansätze, dass die Außenpolitik auch soziale Medien nutzt, um Erkenntnisse zu sammeln, was passiert. Hat angefangen sich mit dem gesagt, die Sicherheitspolitik verändert sich. Wir müssen uns damit befassen, dass Angriffe auf Länder über Kommunikationsinfrastrukturen und das Internet passieren. Und das haben sie sehr verschlafen und gesagt, jetzt wollen wir mal vorausschauend sein, was kommen an neuen Themen auf uns zu. Und da haben wir gesagt, künstliche Intelligenz ist eins dieser Themen, weil es eben die Schlüsseltechnologie aus unserer Sicht ist. Sie wird auch Auswirkungen haben im militärischen Bereich. Da haben erste Diskussionen auch schon angefangen um automatisierte Waffensysteme. Und sie wird auch Auswirkungen haben im Bereich Menschenrechte, der auch ein wichtiges Thema ist für die Außenpolitik. Die ganzen ethischen Diskussionen um Maschinen, die Entscheidungen treffen über Menschen, der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um Überwachungssysteme auszubauen. Wie ändert das vielleicht auch das internationale Gleichgewicht? Was bedeutet das für uns, für die Beziehungen zwischen Europa, USA und China, wo es einen Wettlauf um diese Technologie gibt? Was für neue Menschenrechtsthemen kommen auf uns zu? Das sind große, wichtige Themen, mit denen sich die Außenpolitik befassen sollte.
Sie haben eben auch schon China und die USA angesprochen als zwei wichtige Player im Bereich der künstlichen Intelligenz, sind auch so Stand jetzt auf jeden Fall die Vorreiter international, was KI betrifft. Was bedeutet das für eine weltpolitische Situation, wenn sich das noch weiter manifestiert und also es nicht einen Fortschritt auch in anderen Ländern in diesem Bereich geben wird?
Also wir sehen im Moment ganz klar einen Wettlauf um Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz, um eine technologische Führerschaft, Vorherrschaft in dem Bereich. Auf der amerikanischen Seite wird das vor allem von den großen Unternehmen getrieben. Das sind Unternehmen wie Google und Facebook und Microsoft, Amazon, die massiv in künstliche Intelligenz investieren. Und warum machen sie das? Weil sie schon riesige Datenmengen haben und sie diese Systeme brauchen, um aus diesen Daten Schlüsse zu ziehen. Und deswegen wird massiv in den Bereich investiert und sie haben auch erkannt, dass das eine zentrale Zukunftstechnologie ist. China wählt einen eher staatlichen Ansatz. Also China hat die Parteiführung, hat jetzt einen Masterplan verabschiedet für künstliche Intelligenz und man will bis 2030 Vorherrschaft im Bereich künstliche Intelligenz in China erlangen. Und das heißt, es werden sehr viel staatliche Subventionen bereitgestellt, in die Forschung gesteckt, in die Weiterentwicklung von Anwendungen in künstliche Intelligenz. Und China hat ja auch selber schon über 700 Millionen Internetnutzer. Und in China gibt es sicherlich auch weniger Skrupel, auch von staatlichen Unternehmen, auch von chinesischen Unternehmen, diese Daten auch auszuwerten und zu nutzen, um sich im Bereich künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln. Und da ist sicherlich ein Wettlauf entstanden. Und beide Seiten, also vor allem die US-Unternehmen sind ja auch schon stark im europäischen Markt unterwegs. Und auch die Chinesen dringen jetzt immer stärker auch in die internationalen Märkte rein und sehen natürlich auch eine Chance, diese Technologie dann international verkaufen zu können und das auch international nutzen zu können. Und die Frage für Europa heißt natürlich ganz klar, will man sich abhängig machen? Und wenn Europa hier selber Entscheidungen treffen will, wie die Technologie eingesetzt werden soll, in welchen Feldern und sie auch selber kontrollieren will, dann muss man natürlich auch selber eigene Kompetenzen im Bereich künstliche Intelligenz aufbauen.
Was würden Sie sich wünschen, wie man mit gerade vielleicht auch bei den autonomen Waffensystemen, wie man damit umgeht? Also es ist klar, wir können diese Entwicklung nicht mehr aufhalten, sie wird kommen, aber was könnte der Umgang damit sein? Was wäre Ihr Wunsch?
Also mein Wunsch wäre, dass es ein größeres Thema auch bei der UN wird und dass wir anfangen, eine Diskussion darüber zu führen, wie wir das internationale Recht auch auf diese Fragen anpassen.
Aber da würde ich zuletzt noch fragen wollen, Sie haben am Anfang gesagt, es gibt diese großen Player, also die Firmen in der westlichen Welt, den Staat in China. Die Außenpolitik beschäftigt sich relativ spät mit solchen Themen. Inwiefern kann denn überhaupt Außenpolitik oder Diplomatie noch eine gestaltende Wirkung in dieser ganzen Debatte haben?
Man muss sich eine Rolle auch nehmen. Man hat eine Rolle, die man auch einnimmt. Wenn man natürlich sagt, abwarten, das ist jetzt ein Thema für die Firmen und die Staaten und da haben wir gar keine Chance, dann hat man eigentlich schon aufgegeben. Wenn Außenpolitiker in verschiedenen Ländern sagen, das ist ein wichtiges Thema und das zum Thema machen, dann haben sie auch eine Rolle, darüber zu sprechen.
Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung über die Rolle komplexer Software-Systeme in der Außenpolitik. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt Netzmusik von Carpetland Flux Collective mit Strange hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Stop and wonder why.
Strange von Carpet and Flux Collective klingt nach 70er, ist aber Netzmusik von heute und das bedeutet insbesondere, dass sie auch heruntergeladen werden kann. Den passenden Link gibt es bei breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Wir versuchen ja bei Breitband seit Jahren über das Treiben der Geheimdienste zu berichten, aber es ist wirklich ein schwieriges Unterfangen. Also die letzten Leaks sind jetzt ein paar Jahre her. Der NSA-Untersuchungsausschuss scheint ja eher für Frustration als für Transparenz gesorgt zu haben. Und auch sonst scheinen die Geheimdienste eigentlich alles über uns zu wissen, aber wir wissen fast nichts über die.
Bis heute! Denn unser Kollege Gerd Brendel hat es geschafft, ins Herz des deutschen Geheimdienstes vorzudringen, die neue BND-Zentrale. Und ohne jetzt schon zu viel verraten zu wollen, kann man sagen, dort ist es genau so, wie man es sich vorstellt bei deutschen Geheimagenten. Mhm.
Das Einzige, was ich an diesem Morgen mit James Bond teile, ist der Ort, an dem mich der Anruf der Geheimdienstzentrale erreicht.
Oh, Moneypenny. I'm just up here at Oxford, brushing up on a little Danish.
Ich bin im Bett, genauso wie meistens der Superagent, wenn er ins Büro zitiert wird. Allerdings bin ich alleine und mich holt auch nicht um 7:50 die herb zärtliche Stimme Moneypennys aus dem Schlaf, sondern ein aufgeräumter Berliner Bariton, um mir mitzuteilen, dass ich auf der Liste der Zugangsberechtigten stehe, um der, Zitat, exklusiven Buchvorstellung eines Bild Bandes zur BND-Zentrale beizuwohnen. So stehe ich ein paar Stunden später im Torhaus des BND-Neubaus in Berlin-Mitte vor dem Pressetisch und erlebe eine Panne im System.
Brendel?
Ja.
Habe ich ihn nicht drauf?
Auf der Liste der zugangsberechtigten Besucher. Dann klappt es aber doch. Nachdem sich ein Geheimdienstagent meine Passnummer mit Filzstift notiert hat. Die nächste Sicherheitsschranke erwartet mich vor der Tür des Konferenzsaals im Keller.
Werd ihr eingeschlossen?
Die lässt sich nämlich nur mit Hilfe eines Chips einer Mitarbeiterin öffnen. Drin begrüßt gerade der Hausherr BND-Präsident Bruno Kahl die zahlreich versammelten Journalisten so leutselig wie ein Sparkassendirektor.
Also, wir brauchen mehr Kooperation, mehr Öffentlichkeit, auch mehr Sichtbarkeit und mehr Selbstbewusstsein. Und genau das ist der Neubau, in Beton gegossen, wenn Sie so wollen, in Stein.
Unübersehbar stehen die Blöcke der Geheimdienstzentrale auf dem Riesenareal in Berlin-Mitte in der Wintersonne. Schmale Fensterfronten hinter einem hohen Zaun, ein bisschen wie ein ineinander geschachteltes Versailles, nur ohne barocke Zierart. Der Verlag hat die Buchvorstellung unter das Motto Monumentalität und Poesie gestellt. Poesie? Das zweite Stichwort, es schließt sich auch der Moderatorin nicht zurecht.
Weil die Monumentalität recht deutlich auf der Hand liegt, das Poetische oder die Poesie, das müssen wir jetzt mal suchen gehen.
Nur zu dumm, dass wir uns mit unseren Besucherausweisen im Gebäude nicht weiter als bis zur Toilette am Ende des Gangs bewegen können. Derjenige, der als Hausherr seinen Arbeitsplatz am besten kennt, entdeckt verblüffende Gemeinsamkeiten zwischen Spionen und Poeten.
Wenn ich höre, wie der Verlag Poesie im Zusammenhang mit der heutigen Veranstaltung umschrieben hat, nämlich den Blick für Qualitäten und Details zu schärfen, dann finde ich, dann ist das die Kernkompetenz eines Nachrichtendienstes.
So viel Gebrauchspoetologie erstaunt nicht nur die Moderatorin. Bleibt also nur der Bildband. Der zeigt vor allem sehr viel menschenleere Korridore, Treppenhäuser und Atrien. Mehr Innenräume waren aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Die Begleittexte loben zwar die Poesie der Fassade, aber erklären sie nicht wirklich. Ein Verweis auf andere berühmte Geheimdienstzentralen, dem Stasi-Gebäude ein paar Kilometer weiter Richtung Osten, oder in Washington, Moskau oder London fehlt ganz. Ach ja. London mit seinem wuchtigen MI6-Hauptquartier.
It's tested for one 00.
Zu den Höhepunkten jedes James-Bond-Films zählten dessen Ausflug in die Labors der technischen Abteilung, wo allerlei Spionagegerät und Gefährt mehr oder weniger erfolgreich ausprobiert wurden. Wenn es so etwas Ähnliches auch hier gibt, dann...
Dann dürfte ich darüber nicht reden,
sagt der Architekt Jan Klaius.
Aber ich lasse jetzt mal durchblicken, es ist ein relativ normales Verwaltungsgebäude.
Auf dem Weg zum Ausgang gibt ein Fenster den Blick in die Tiefgarage frei. Ein paar Mittelklasse und ein Geländewagen. Keine Spur von einem schnittigen James-Bond-Mobil. 007 würde sich hier zu Tode langweilen. Und das Buch zum BND-Neubau würde vermutlich auf seinem Nachttisch landen. Als Einschlafhilfe für die seltenen Momente allein in seinem Bett.
Ich möchte mich wirklich recht herzlich beim Kollegen Brendel für diesen ganz köstlichen Beitrag bedanken. Sehr. Ich muss aber auch sagen, dass mir währenddessen wirklich immer das Lachen im Halse stecken bleibt, weil das war ja so im Subtext so ein bisschen drin auch so, der BND möchte jetzt irgendwie ein schöneres Bild in der Öffentlichkeit haben und dass es da
Marketing BND.
Ja, aber mit sowas, mit Architektur und so denkt so, wir haben möglicherweise ein Problem, weil wir da einen, also etwas haben, was Demokratie schützen soll, aber überhaupt gar nicht demokratischer Kontrolle unterliegt. Also zumindest nach der Meinung in der Öffentlichkeit und nach vielen Kritiken, die ich auch teile, dass ich das schon so ein bisschen sehr, sehr seltsam finde, was hier passiert ist.
Auf politischer Ebene ist es aber eben ja auch gar nicht gewollt, dass wir genauer reingucken. Also den Eindruck hat man natürlich mittlerweile, dass da also auch man gar nicht so unbedingt dann drehen will, dass sich das ein bisschen ändert. Man bleibt also bei den schönen Inszenierungen und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Denn es geht gleich weiter mit Inszenierungen. Nach uns ist nämlich bei Breitband das Theatermagazin Rang 1 dran mit Susanne Burkhardt. Und das ist fast ein bisschen breitbandig, denn es geht um einen Theaterpodcast.
Und um das Zauberwort Immersion. Hier gibt es zum Schluss noch eine letzte Netzmusik von Small Lake Cities mit Cigarettes, die es auch wie den Rest der Sendung auf breitbanddeutschlandfunkkultur.de zum Download gibt. Wir sind Markus Richter
und Theresa Sickert
und sagen Tschüss.
Tschüss.
Should leave.